In Alpbach wartet in diesen Tagen wirklich an jeder Ecke eine Überraschung. Hier hören wir das zaghafte Geräusch eines Rotkehlchens, also keines echten Vogels, sondern einer Imitation. Und der Mann, der diesen Sound produziert, heißt Benny Omerzell. Der Musiker und Komponist sitzt in einem kleinen militärgrünen Zelt vor der Dorfkirche und erzählt.
Und ich habe da liegen einfach einen Haufen verschiedene Vogellautpfeifen und auch noch andere Instrumente, und die haben wir da vorbereitet, dass Leute es in die Hand nehmen können, sich was aussuchen und das mit mir aufnehmen. Und ich mache dann Musik draus, morgen wird das dann präsentiert. Also ich tue das dann remixen und mache irgendwie so, hau dann Beats drunter und mal schauen, was passiert. Aber die Idee war, dass man schnell was in die Hand nehmen kann, wo man jetzt nicht unbedingt ein Instrument gut spielen können muss, sondern es klingt nach was und dann und ich schaue, was dann rauskommt.
Ja, und was dabei herauskommt, kann dann so klingen wie dieser kleine Track, den Benny Omerzell eigens für unseren Podcast gemischt hat. Bis Samstagmittag kann jeder, der will, noch in sein Zelt stolpern und mit den diversen Melodikas und Flöten spielen. Die komplette Komposition, die Benny Omerzell daraus macht, gibt's dann morgen Samstag live zu hören. Denn uraufgeführt wird sein Stück im Rahmen der Food Experience, die mitten in Alpbach stattfindet. Um 18.30 Uhr wird an einer 15 Meter langen Tafel Brot, Butter, Honig und laut Einladung eingelegtes Gemüse gereicht. Daneben gibt es eben Musik und Austausch. Und um 20.30 Uhr folgt dann auch noch ein Konzert der Musikerin Alicia Edelweiß in der Dorfkirche, und dort spielt davor Benny Omerzell an der Orgel. Den Rest seines kleinen Tracks hören wir uns am Ende dieser Folge noch einmal genauer an. Willkommen in Folge 3 unseres Podcasts mit Eva Wienreuther, Thomas Seifert und mir, Anna Wallner.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.
Der Pressepodcast aus Alpbach wird unterstützt von der Erste Group.
Ja, und Disziplinen zu verschränken und einmal andere Dinge auszuprobieren, ist auch Teil von Alpbach. Deswegen finden seit einigen Jahren auch Sessions zum Thema Mindfulness, also Meditation, statt. In diesem Jahr hat Jamie Bristow den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine kurze Einführung gegeben. Bristow war jahrelang der Direktor der Mindfulness Initiative im britischen Parlament. Dort praktizieren die Abgeordneten seit mittlerweile 10 Jahren Meditation, so sie denn wollen. Wie hat das denn die Politiker und ihre politische Arbeit verändert, habe ich Bristow gefragt.
The benefits they noticed fell into 3 broad categories. The first was sort of personal benefit. So like I'm less stressed, or like it helps me with, you know, depressive symptoms, or helps me to speak better. Often, like, you know, it helps me to be on television or to speak in the chamber more clearly and with, you know, less stress. Really important. The second category was relationships. So relationships within the party, within other parties, within their families when they went home. Like, could I be less, more present with my kids once I've come home from, you know, very busy, stressful days? So they talked about that. And the third one, which is perhaps most promising, is they talked about cultural benefit. That they noticed some ways in which the culture of politics and the way in which you disagree with each other, the way in which you debate, changes when you know that someone else has been on a mindfulness course and you're able to talk in different ways.
Ja, und offenbar hat es bei einzelnen Personen auch wirklich sichtbar Früchte getragen.
There was one member of parliament, Chris Rowan, who has spoken at European Forum Alpbach in the past. He went from being one of the most disruptive in the British Parliament to being one of the most liked and one of the most sort of cross-party productive, and that was noted by the Speaker of the House of Commons publicly in the debating chamber. So he said, you know, you must be a recipient of mindfulness yourself, sir, because you have, you're much more calm and phlegmatic fellow these days. We're very grateful to the Honourable Gentleman. Das can change.
Das klingt doch vielversprechend. 8 Wochen, je 1 Stunde hat der Einstiegskurs gedauert. Nicht alle sind bis zum Schluss geblieben.
Some came for just one session. But often you'd meet them in Parliament a few years later and they'd be like, oh yeah, keep me in to come back and do it again. That one session, that was still really helpful. So politicians have very different ways of integrating it into their lives. You know, some will use it just as a kind of a little pause when they need it most, just to sort of like let the heat out of the room or stop them being too reactive and doing something they wish they hadn't, you know. And some have made it a real core element of their lives. So they practice every day, they've done little retreats, even on a cross-party basis. And it isn't just the formal practice of sitting down and meditating, but it's the informal way in which you're practicing being awake and aware and more sensitive and caring in every interaction that you have.
Jetzt muss er mir aber doch noch erklären, wie sich das mit dem Brexit ausgegangen ist. Immerhin ist der in eine Zeit gefallen, als es Meditation im britischen Parlament schon längst gab.
Well, during the Brexit debates, particularly when I went around the world talking about, you know, mindfulness in politics and then mentioned, you know, the British Parliament, where I've done most of my work, that often led to like laughs in the room and you had to address that. And there's a big difference between a few individuals practicing on their own and actually developing mindful cultures. And different mindful ways of working and debating, etc. But there's certainly an appetite to move in that direction amongst those who really did, you know, have found a lot of benefit in this. And they say that at least when they know they're debating other people who have been on the course, then it's really noticeable and things are different. But no, you know, particularly if you watch the TV or news clips or whatever, it certainly doesn't look like that. I can understand, yeah.
Bristow ist mittlerweile auch dafür verantwortlich, Mindfulness in Parlamenten von anderen Ländern wie Frankreich oder Holland zu etablieren. Wobei Wahlen wie zuletzt in Frankreich seiner Sache ja nicht ganz dienlich sind. Dann werden nämlich die Abgeordneten zum Teil ausgetauscht und er muss wieder von vorne beginnen. Aber warum hält er es denn ganz grundsätzlich für wichtig, dass Politiker Meditation machen?
We elect a few people to make very complex decisions on our behalf, to act, decide what to do, legislate, etc. So millions of people are dependent upon the emotional, cognitive, relational abilities, capacities of this small number of people, which means that that these skills or qualities of heart and mind are super important for the health and future flourishing of our, you know, nations. And almost no attention is paid to those capacities. And so it's not so much that meditation and mindfulness are things that they definitely should do. They should be doing something. Like, we should be having a conversation about what are politicians practicing to be more able to meet the challenges that we're facing on our behalf, you know? And for many people, meditation is a really powerful route to becoming better at being in relationship, making decisions and acting with clarity and purpose.
Jetzt folgt ein harter Themenwechsel mit einer kurzen negativen Vollzugsmeldung. Es gilt im Ort nämlich eine recht spontane Absage zu verdauen. Papst Franziskus hat seine Teilnahme am Forum unerwartet abgesagt. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben in der Folge 1 ja darüber berichtet und den Papst sogar in den Titel geschrieben. Natürlich, Papst Franziskus wäre nicht leibhaftig in Alpbach erschienen, aber er wäre morgen Samstag bei der Eröffnung der Europe in the World Days zugeschalten gewesen. Am Donnerstag flatterte jedoch die Absage mit einer Grußbotschaft aus dem Vatikan herein. Darin mahnt der Papst, dass wir in Europa infolge einer populistischen Welle einige Ideale verblasst sehen. Ideale und Prinzipien wie die Würde des Menschen, die auch stets mit dem Evangelium verbunden waren. Spannend ist, dass der Papst dann auch noch betonte, dass die Kirche heute in einer Welt, in der sich der kulturelle Kontext verändert habe, gerufen sei, in einer säkularisierten Gesellschaft zu leben. Und dann folgte der Nachsatz, das sollte uns aber weder überraschen noch erschrecken, denn wir sind gewiss, dass Gott auch dort gegenwärtig ist. Diese Gegenwart des Papstes, zumindest auf dem Bildschirm, hätte ganz besonders auch die Alpacher gefreut. Der Pfarrer des Ortes hat sich sehr engagiert, um die Live-Schalte möglich zu machen. Insofern schmerzt die Absage schon sehr. Der Papst dankte am Ende seines Briefes jedenfalls allen TeilnehmerInnen des Forums und sagte, ich wünsche euch, dass ihr ansteckende Zeugen europäischer Ideale seid.
Ja, aber der Forumsalltag bleibt von der Papstabsage natürlich unberührt. Seit Donnerstag laufen die sogenannten Labs, 11 intensive Seminare zu ganz verschiedenen Themen wie Kreislaufwirtschaft oder europäische Souveränität in Sicherheit und Verteidigung. Wir drei Podcaster haben uns in ganz unterschiedliche Labs gesetzt und einfach zugehört. Thomas Seifert erzählt Ihnen dann später etwas über Kommunizieren mit Papier. Und Anna Wallner hat einen Teilnehmer des Labs zur Transformation des Pensionssystems zum Gespräch getroffen.
Mein Name ist Sören Obling, ich bin gebürtiger Däne, wohne aber seit 15, 16 Jahren in Österreich. Ich bin auch Gründer von Finabro und wir sind ein Unternehmen, digitales Unternehmen, die sich mit der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich und Deutschland beschäftigen.
Sie hat ihn gefragt, worüber hier genau diskutiert wird.
In unserem Lab geht es eigentlich um das Pensionssystem. Da ist schon ein großer Bias Richtung betriebliche Altersvorsorge und Stärkung der zweiten Säule vom Pensionssystem. Ein Pensionssystem hat ja drei Säulen. Es gibt die staatliche Säule, es gibt die betriebliche Säule und es gibt auch die private Säule. In Österreich sind wir sehr, sehr fokussiert auf die erste Säule. Und wir haben auch heute gelernt, dass Österreich einer der teuersten Pensionssysteme der Welt hat. Deswegen. Daher diskutieren wir sehr viel darüber, ob man auch vielleicht der Staat entlasten kann und eine stärkere betriebliche Säule aufbauen können, eben um uns besser darauf aufzustellen.
Jetzt hast du gesagt, du bist gebürtiger Däne und wir haben ein bisschen im Vorgespräch gesprochen. Du hast gesagt, dein Ursprungsland ist da noch ein Vorbild. Ja. Was könnte Österreich denn von Dänemark lernen?
Dänemark gilt gemeinsam mit Holland als einer der zwei besten Pensionssysteme der Welt. Und ich glaube, der Erfolgsfaktor ist, dass die Pensionen sehr ausgewogen sind zwischen eine staatliche Säule, also Pensionen werden durch Steuereinnahmen finanziert. Wir nennen das nicht Sozialversicherung wie in Österreich, aber das ist ähnlich. Aber wir haben auch eine sehr, sehr starke betriebliche Säule. Also sprich, jeder Däne hat ein ganz, ganz großes Vermögen. Man muss sich das so vorstellen, jeder Däne zahlt im Durchschnitt 12% vom Gehalt in eine betriebliche Altersvorsorge ein. Also da kommt sehr, sehr viel Geld zusammen über 40 Jahre. Und das heißt, dass man eigentlich hier zwei Standbeine hat, wo man viel mehr zwischen diesen Standbeinen balancieren kann. Das heißt auch, dass jeder Däne aus der staatlichen Rente 1.000 Euro Rente bekommt und hat man gar nichts. Also hat man nichts verdient, dann kriegt man weitere 1.000 Euro. Das heißt, man kann von der staatlichen Rente viel mehr Geld geben an die, die nichts haben, weil die, die dann viel gearbeitet haben, hat in der betrieblichen Säule sehr, sehr viel verdient. Das heißt, ich glaube, das ist sozial ausgewogener und gleichzeitig hat man ein Vermögen von 600-700 Milliarden aufgebaut bei den dänischen Pensionskassen.
Gleichzeitig ist es ganz wichtig, wir reden hier in Alpbach ja rund um, sagen wir, vier Main Tracks. Ja. Die betriebliche Pensionsvorsorge hat mit einem dieser vier Tracks, nämlich mit der Stärkung des Kapitalmarkts zu tun. Warum ist das so?
Also die letzten zwei Jahre war ich Teilnehmer in diesem Lab über Stärkung der Kapitalmärkte und habe relativ viel betont, dass das erstens gut ist, aber dass die Stärkung des Kapitalmarktes heißt, man braucht Kapital. Und weltweit betrachtet kommt Kapital, ist die größte Geldpools kommen von Versicherungen und Pensionskassen. Das heißt, wollen wir einen Kapitalmarkt in Österreich, aber auch Europa stärken, und Deutschland ist auch ein ganz wichtiger Teil, dann brauchen wir viel stärkere betriebliche Vorsorgegesetze, weil dort kommt das Geld zusammen. Also würden wir das in Österreich und Deutschland ändern, dann hätten wir eine ganz andere Kapitalmarktsituation in Europa. Und daher haben die Organisatoren heuer entschieden, dass wir diese Track Stärkung des Kapitalmarkts, dass wir die trennen. Das heißt, es gibt diese Track, aber dann gibt es sozusagen eine Ausgründung und das ist dann diese Lab, wo wir auf das Pensionssystem fokussiert sind.
Und was ist jetzt in dem Lab das Sukkus? Wie kann man das schaffen, dass man eben auch in Unternehmen verankert,
es wäre wichtig, die betriebliche Pensionsvorsorge entweder sogar neu zu denken, auszubauen, zu stärken, was auch immer.
Also jetzt möchte ich nicht für das Lab reden, weil wir haben sehr, sehr heftig diskutiert und ich glaube, wir brauchen noch, glaube ich, mehr als 2 Tage für einen Konsens. Ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Gruppen und ich glaube, ich gehöre zu der Gruppe, die sehr stark der Meinung sind, dass die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge mit dänischen, schwedischen, holländischen Vorbild, dass das viele Vorteile mit sich bringt.
Mhm. Und es gibt eine andere Gruppe, die...
Ich würde sagen, es gibt auch eine Gruppe, die sagt, wir haben eine erste Säule, eine staatliche Rente, die kostet sehr viel Geld, ja, aber warum ist das ein Problem? Wir sind ja ein wohlhabendes Land und das Land funktioniert. Und ökonomische Vorhersagen sagen, dass diese jährlichen Zahlungen im Prozent von BIP steigen nicht so viel. Das ist zwar das Doppelte, als was man in Dänemark als Ausgabe hat, und ich finde, ich kann diese Position sehr nachvollziehen.
Ja, aber trotzdem heißt es ja auch ständig, gerade wenn man ein junger Mensch ist, na, wenn du mal so alt bist, in 40 Jahren dein Erwerbsleben zu Ende geht, wird sich diese staatliche Rente oder Pension nicht mehr ausgehen.
Das ist aber eine Meinung. Und diese Meinung teile ich. Aber diese Meinung teilen nicht alle. Und die Wahrheit ist, dass diese Meinung beruht sehr viel auf ökonomische Forecasts. Also wenn du einen anderen Forecast hast als ich, dann kannst du auch eine andere Meinung haben. Das heißt, ich würde sagen, die Einigung über das Problem, das wir haben, haben wir auf keinen Fall.
Mhm. Damit hängt vielleicht auch zusammen, dass du auch gesagt hast, du hast das Gefühl, das ist deine Beobachtung, dass man in Österreich zu wenig über betriebliche Pensionsvorsorge spricht, auch weil man eben sich so stark auf die staatliche verlässt. Ist das immer noch so?
Ja, ich finde generell redet man viel zu wenig über Pensionen. Ich glaube, Teilnehmer hier sind nicht dieser Meinung, aber ich lese jeden Tag die Presse und auch dänische Zeitungen und es wird deutlich mehr über Pensionsvorsorge und das Pensionsproblem generell in dänischen Medien geschrieben als in Österreich. Ist zwar jetzt eine wertfreie Beobachtung. Ich glaube, was aber aus meiner Sicht auch stimmt, ist, dass die Reformfreudigkeit in Österreich ist sehr gering. Mhm. Also wenn man die Reformen in Deutschland beobachtet versus Österreich, ist da aber also kein Vergleich. Ich will damit nicht sagen, dass nichts passiert, aber es ist sehr wenig im internationalen Vergleich.
Jetzt ist es ja auch so, dass das Thema betriebliche Pensionsvorsorge, Kapitalmarkt auch stark zunehmend mit Klimathemen oder mit Climate Change Themen verbunden ist. Wieso? Erklär uns das.
Wenn wir eine Lösung finden wollen für Klimawandel, dann benötigt, da gibt es viele Richtungen, ich will nicht darauf eingehen, dafür gibt es ja andere Labs, aber generell kann man sagen, wir brauchen viel Innovation. Und Innovation kommt teilweise von staatlichen Förderungen, es kommt aber auch von Venture Capital. Wer sind die große bzw. die größte Geldgeber für Venture Capital? Das sind die Pensionskassen. Also es fließt viel mehr Investitionsgeld aus Dänemark, Schweden, Holland, Amerika Richtung Klima als von Österreich wegen der betrieblichen Altersvorsorge. Das ist so in der eine Ende vom Spektrum. In der andere Ende vom Spektrum ist Infrastruktur. Also Dänemark ist bekannt für die Windindustrie, vor allem Offshore-Wind. Also Dänemark ist Weltmarktführer bei Offshore-Wind. Das sind riesige Windparks, das sind Investitionen von zwischen 1, 2 und 10 Milliarden Euro. Und das funktioniert typischerweise so, dass das Geld dann wiederum, also die Kompetenz liegt bei dänischen Unternehmen, aber das Geld kommt von den dänischen, aber auch internationalen Pensionskassen. Das heißt, man schafft mit betrieblicher Altersvorsorge auch große Geldpartner. Die müssen nicht nur Banken gehören, die können auch Gewerkschaften gehören. Also das ist relativ offen. Und diese Geldpartner stehen wiederum zur Verfügung für innovative Unternehmen, die gerne neue Lösungen entwickeln wollen.
Ja, alle Details über die unterschiedlichen Perspektiven auf das österreichische Pensionssystem wollte Sören Obling nicht verraten. Aber es gibt hier offenbar wirklich sehr verschiedene Ansätze. Kein Wunder, dass es in dem 2-tägigen Lab, bei dem etwa Agenda Austria-Chef Franz Schellhorn neben Vertretern der Arbeiterkammer teilgenommen hatten, zwischendurch zu recht lauten Diskussionen gekommen ist. Aber dafür sind solche Austauschräume ja irgendwie auch da. Bei Thomas Seifert war es da schon etwas konsensualer.
All right, we're going to start again. Are you feeling like now it's like day 4? Are you feeling that you've joined a network, a team, a world?
Wie ist das mit dem Gefühl, nun einem Netzwerk, einem Team, einer Welt anzugehören? Für mich ist es nicht Tag 4, sondern Minute 1 beim Alpbach Lab Innovation und grüner Wandel von Jan Carr und Jason Frusker. Die beiden sind Gründer des Emergent Futures Lab und im Programm des Europäischen Forum Alpbach wird ihr Workshop so beschrieben. Die Herausforderung mit Innovation und Zukunft besteht darin, dass weder das radikal Neue noch die Zukunft im Voraus bekannt sein können. Bla 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 bla. Es geht also darum, Menschen zum Denken zu bringen. Beispiel Kommunikation. Wie sagte schon Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren.
You can't not communicate, because that's what we do. So we're like, there's nothing beyond it, right? So that's like I think an important feeling, because when you're trying to be disruptively innovative, you're trying to go beyond. It's like we're gonna disrupt communication, do something else.
Doch was passiert, wenn man nicht mehr kommuniziert, wenn man nicht mehr miteinander sprechen darf, wenn man Papier und Bleistift vor sich liegen hat, doch plötzlich lautet die Aufgabe, ohne Schreibgerät zu kommunizieren. Das sieht dann so aus. Auf den Tischen liegt Papier herum, scheinbar achtlos zerknüllt, kunstfertig zu Origami gefalten oder wild expressionistisch zu einer Papierplastik geformt. Es gibt Papierflieger und Papierschiffchen, Papier, das fein säuberlich zu Konfetti verarbeitet wurde und nun als Chaoshaufen am Tisch liegt. Es gibt also noch genügend Möglichkeiten zu kommunizieren, selbst wenn man keinen Bleistift und keinen Kugelschreiber und auch sonst kein Schreibgerät mehr benutzen darf. Dann probiert man eben aus, welche Sounds man Papier entlocken kann.
Okay, now the bird is dead. It was a huge bird. That's for sure.
Like giant wings flapping, right?
Und am Ende hat man begriffen, welche unendlichen Möglichkeiten ein schnödes, schneeweißes A4-Papierblatt bietet.
Beautiful. All right. So now, what are we going to do next?
Das war Folge 3 aus Alpbach am Freitag, den 23. August. Und wir schließen diese Folge noch mit einer kleinen Bitte. Erzählen Sie anderen von uns. Und wenn Sie dann noch eine Anregung oder eine Geschichtenidee für uns haben, melden Sie sich. Wo und wie Sie uns erreichen, steht in den Shownotes jeder Folge. Danke fürs Zuhören, sagen heute Thomas Seifert, Eva Wienreuter und ich, Anna Wallner. Auf Wiederhören, bis morgen.
Was in Alpbach wichtig ist.
And we all want to see results.